ARD.
SEK-Einsatz in Berlin. Sicherheitsbehörden verhindern mutmaßlich islamistischen Anschlag.
Mangelernährung trotz voller Teller. Warum das Essen in vielen Pflegeeinrichtungen nicht gesund ist.
Und auf einmal zu gefährlich. Warum immer mehr Sitzbänke im Wald abgebaut werden.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Schönen guten Morgen, einen guten Wochenstart wünschen euch Moritz Zacho und ich, Uli Spinnrad. Heute ist der 3. November.
Guten Morgen. Und das ist heute ein Montag, an dem wir einigermaßen erleichtert aufatmen können. Denn so wie es bisher aussieht, haben Ermittlerinnen und Ermittler einen Anschlag verhindert. In Berlin-Neukölln wurde nämlich am Samstagabend ein 22-jähriger Verdächtiger aus Syrien festgenommen, der sich wohl entsprechende Pläne gemacht hat.
Und dass diese ganze Sache ernst ist, das können wir daran erkennen, wie die Polizei in seiner Wohnung aufgetaucht ist. Da haben nämlich nicht nur zwei Streifenpolizisten an der Tür geklopft oder geklingelt, sondern da ist ein SEK, das sind Spezialkräfte der Polizei, in die Wohnung gestürmt, haben den Mann festgenommen und haben die Wohnung danach durchsucht.
Dabei haben die Ermittler wohl verschiedene Chemikalien gefunden, alle noch einzeln, nicht zusammengemischt, aber in ihrer Verbindung hätten sie wohl eine selbstgebaute Bombe ergeben.
Dieser Syrer sitzt jetzt in Untersuchungshaft, nachdem ein Ermittlungsrichter noch am Wochenende direkt Haftbefehl gegen ihn erlassen hat.
Es ist natürlich noch viel zu früh, um irgendetwas über das Motiv des Mannes sagen zu können, aber es gibt definitiv schon Hinweise, wie der Berliner Staatsanwalt Michael Petzold erklärt.
Es wird davon ausgegangen, dass es sich um einen dschihadistisch motivierten Anschlag mutmaßlich gehandelt haben soll. Im Zuge der Ermittlungen ist auch noch bekannt geworden, dass der Beschuldigte im Internet Online-Posts, die dem IS zugehörig sind, gepostet haben soll. Das Ganze ist auch Gegenstand des Haftbefehls.
Also ein mutmaßlich dschihadistisch motivierter Anschlag, und das ist auch der Grund, warum wir explizit die Nationalität dieses Mannes nennen, weil das ja nämlich Syrer ist, das spielt dann in diesem Zusammenhang eine Rolle.
Ja, Stichwort islamistische Propaganda, die soll der Mann nämlich im Internet verbreitet haben, und darunter sind auch sogenannte Nashids, also dschihadistische Kampflieder, wie sie etwa der IS verbreitet. Und der Verdächtige, der soll erst seit 2 Jahren in Deutschland sein, geflüchtet aus Syrien.
Aber in dieser kurzen Zeit, die er offenbar erst hier gewohnt hat, hat er wohl an 3 verschiedenen Stellen in Berlin gewohnt oder war zumindest an 3 verschiedenen Stellen gemeldet, weil als die Behörden diesen Hinweis bekommen haben, hey, da lebt jemand in Berlin, der gefährlich für euch werden könnte, mussten sie erstmal 3 Meldeadressen observieren.
Das hat dann auch ein paar Tage gedauert, aber dann auch geklappt vergangenen Freitag, und dann haben sie ihn gefunden, und am Samstag konnte das SEK dann die Wohnung stürmen, in der sich der Mann auch aufgehalten hat.
Ja, am Ende war das dann eine Zusammenarbeit von verschiedenen Behörden, nämlich von der Polizei, dem Berliner Verfassungsschutz und auch anderen Sicherheitsbehörden bundesweit und international.
Genau, die hast du jetzt genannt, aber du hast ja gerade auch noch eine Sache erwähnt, die in diesem Zusammenhang ganz wichtig ist, denn nämlich den Hinweis auf die möglichen Anschlagspläne. Die haben die deutschen Ermittler nach Informationen unseres ARD-Terrorismusexperten von einem Nachrichtendienst im Ausland bekommen.
Diesem Hinweis sind die deutschen Ermittler dann wohl schnell nachgegangen. Wir reden ja hier immerhin über eine schwere staatsgefährdende Straftat, so heißt das, die der Mann geplant haben soll. Und mehrere Medien wollen aus Sicherheitskreisen auch erfahren haben, dass es dabei um einen möglichen Selbstmordanschlag ging. Aber wo, wann und wie genau das hätte ablaufen sollen, das ist noch unklar.
Bundesinnenminister Dobrindt, der hat sich auch dazu geäußert, der hat sich bei den Behörden erstmal dafür bedankt, dass sie so schnell durchgegriffen haben, und er hat auch nochmal betont, dass die Gefährdungslage in Deutschland durch Terrorismus hoch ist.
Und dieser Fall wird uns auf jeden Fall noch eine Weile begleiten. Es wird auch mit Sicherheit noch politisch darüber diskutiert werden, weil durch die Tatsache, dass der Mann aus Syrien nach Deutschland geflüchtet ist, hat er hier auch selbst Schutz genossen.
Aus der Unionsfraktion im Bundestag hieß es jetzt nochmal, wer hier Anschläge plant, der darf keinen Schutzstatus behalten, sondern verwirkt dadurch sein Aufenthaltsrecht.
Bisher ist es so, dass man nicht nach Syrien abgeschoben wird, weil das Land durch den jahrelangen Bürgerkrieg so zerstört ist. Der Bundesaußenminister Wadephul war vergangene Woche in Syrien, und da hat er gesagt, dass er persönlich noch nie so ein großes Ausmaß an Zerstörung gesehen hat. Menschen könnten dort kaum würdig leben.
Im Laufe des Tages und der Woche wird bestimmt noch mehr zu den Plänen des Mannes rauskommen. Auf tagesschau.de bleibt ihr immer auf dem aktuellsten Stand.
Unsere Kurznachrichten.
In Serbien sind tausende Gegner und Anhänger der Regierung von Präsident Vucic aneinander geraten. Die Demonstrierenden haben sich unter anderem mit Fackeln und Blendgranaten beworfen. Hunderte Polizisten waren im Einsatz. Hintergrund ist der Einsturz einer Bahnhofshalle mit 16 Toten vor einem Jahr. Regierungskritiker sagen, dass Misswirtschaft und Korruption daran schuld sind.
Nach dem Messerangriff in einem Zug im Osten von England ist einer von zwei festgenommenen Männern wieder freigelassen worden. Er hatte wohl nichts mit der Tat zu tun. Ein 32-jähriger Brite steht weiterhin unter dem Verdacht des versuchten Mordes. Er soll gestern in einem Zug wahllos auf Menschen eingestochen haben. Dabei sind mehrere Personen zum Teil lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei geht nicht von einem terroristischen Hintergrund aus, kennt aber auch noch kein anderes Motiv des Mannes.
Die Terrororganisation Hamas hat wieder sterbliche Überreste israelischer Geiseln an Mitarbeiter des Roten Kreuzes übergeben. Dabei soll es sich um die Leichen von 3 Menschen handeln. Und dieses Mal sind es auch wohl wirklich israelische Geiseln. Vorher hatte die Hamas forensischen Untersuchungen der israelischen Armee zufolge mehrfach sterbliche Überreste übermittelt, bei denen das nicht der Fall war. Wenn sich jetzt bewahrheitet, dass die Toten 3 der Geiseln waren, dann sollen sich noch die Leichen von 8 Geiseln im Gazastreifen befinden.
Und das Achtelfinale im DFB-Pokal ist ausgelost worden. Das absolute Spitzenspiel in der nächsten Runde ist dann Dortmund gegen Leverkusen. Die Bayern müssen auswärts bei Union Berlin ran. Außerdem gibt es auch noch ein interessantes Ostduell, nämlich Leipzig gegen Magdeburg. Und meine geliebte Borussia aus Mönchengladbach muss zu Hause gegen St. Pauli ran. Ist vielleicht ein ganz gutes Omen. Am Wochenende haben wir auch gegen Pauli in der Bundesliga gespielt und deutlich gewonnen.
Kann man schon Haken machen hinter die nächste Pokal.
Ja, so würde ich es nicht sagen, aber...
Weißt du, der Pokal hat seine eigenen Gesetze, Uli.
Das stimmt, aber ich hätte vor anderen Gegnern trotzdem mehr Angst gehabt. Mal gucken.
Okay.
Ganz anderes Thema. Ich bin ja im Frühjahr 2-mal am Knie operiert worden nach einer Verletzung. Und ich muss sagen, ich habe festgestellt, dass ein Klischee über Krankenhäuser dann doch zutrifft, nämlich das Essen hilft nicht dabei, gesund zu werden. Ich weiß noch, dass ich einmal sogar das Abendbrot fotografiert habe und Freunden geschickt habe, weil es wirklich trostlos war. 2 Scheiben Graubrot, 1 Scheibe Käse und 1 Scheibe Salami, das war's. Guten Appetit.
Ja, lecker, da freut man sich doch.
Lecker, genau.
Ganz ähnliche Erfahrung wie du hat auch Angelina Harasim gemacht. Sie hat ihre Mahlzeiten während eines Krankenhausaufenthaltes bei Instagram dokumentiert.
Ein staubtrockenes veganes Schnitzel, gar nicht gewürzt. Ein paar gute Nährwerte wären wirklich wünschenswert, denn dieses Essen hat ja überhaupt gar keine Nährwerte mehr.
Staubtrocknes veganes Schnitzel, das klingt auch besser. Ich weiß gar nicht, was ich besser fände, das Schnitzel oder dein Graubrot. Naja, jetzt kann man natürlich sagen, ihr seid beide noch recht jung, das verkraftet ihr schon irgendwie, wenn das Essen nur so geht, so schmeckt und auch so geht, so nahrhaft ist. Aber in Pflegeheimen, wo ja vor allem alte Menschen leben, da sieht es nicht viel besser aus. Neue Studien zeigen, dass die Mahlzeiten dort nicht nur ungesund sind, sondern in vielen Fällen sogar gefährlich für die Gesundheit der Bewohnerinnen und Patienten sein können.
Ja, das Problem ist dabei aber nicht die Menge, sondern die Qualität des Essens. Zu wenig Eiweiß, zu wenig frisches Obst und Gemüse, zu viele Fertigprodukte, zu viel Zucker und Weißmehl. So beschreibt es Ulrike Kämpchen. Sie ist vom BIVA Pflegeschutzbund und kann diese Situation gut einschätzen.
Was uns immer wieder berichtet wird, ist, dass Essen eintönig sei, dass man schmecken würde, dass viele Fertigprodukte benutzt werden, dass es an frischem Obst und Gemüse fehlt, Suppen seien zu dünn.
Eine Untersuchung, an der unter anderem die Berliner Charité mitgewirkt hat, bestätigt, in Krankenhäusern und Pflegeheimen enthalten die Mahlzeiten deutlich weniger als die empfohlene Tagesmenge an wichtigen Nährstoffen, wie zum Beispiel Folsäure, Kalium und Vitamin B6. Und in Pflegeheimen fehlt es zusätzlich an Eiweiß. Und das ist besonders wichtig für ältere Menschen, denn das brauchen sie, um Muskelabbau und Schwäche vorzubeugen.
Die Forscherinnen und Forscher haben auch herausgefunden, dass nur etwa ein Fünftel der Kalorien aus gesunden pflanzlichen Lebensmitteln kommt, also wie Gemüse, Obst oder Vollkorn. Empfohlen wären eigentlich 80%. Dafür kommen aber über 20% aus Weißmehlprodukten und bis zu 17% aus rotem Fleisch.
Jetzt kann man natürlich viel meckern, aber uns ist allen klar, gutes Essen kostet auch Geld. Viele Heime müssen mit gerade einmal 6 bis 7 Euro pro Tag auskommen. Und zwar nicht für eine Mahlzeit, sondern für 3 bis 5 Mahlzeiten. Also 6 bis 7 Euro, echt krass. Inklusive Personal, Einkauf und Zubereitung, das kommt auch noch dazu. Und da wird dann am Ende an der Qualität oft gespart. Oft wird auch aus Großküchen geliefert. Und in manchen Fällen fehlt sogar Personal, um den Bewohnerinnen beim Essen zu helfen. Und das bedeutet, sehr traurig, sie bleiben schlicht hungrig, obwohl das Essen vor ihnen steht.
Und es gibt wohl auch Betreiber, die dann den Druck erhöhen, dass gespart werden muss. Das sagt die Fachfrau vom Pflegeschutzbund.
Es gibt tatsächlich Träger, die Anreize setzen. Wenn Budgets unterschritten werden, gibt es entsprechende Prämien.
Wir haben ja eben auch schon mal Angelina gehört, die Influencerin, die ihr Essen im Krankenhaus bei Instagram dokumentiert hat. Und sie sagt, sie hat während des Aufenthalts im Krankenhaus 5 Kilo abgenommen.
Boah, viele Fachleute fordern schon lange, dass die Politik verbindliche Qualitätsstandards für Klinik- und Heimessen vorschreibt, weil das eben Teil von Pflege und Gesundwerden sei und eben nicht einfach nur schlichte Nahrungsaufnahme.
So, vielleicht waren einige von euch ja am Wochenende im Wald spazieren. Der Herbst sorgt ja dafür, dass es im Moment richtig schön aussieht mit den Bäumen, die in allen Farben leuchten. Und wenn ihr im Wald wart, habt ihr vielleicht sogar ein Päuschen gemacht auf einer Bank, die im Wald steht. Vorausgesetzt, in eurem Wald gibt es noch Bänke. Das ist nämlich nicht mehr selbstverständlich.
In vielen Wäldern in Deutschland werden in letzter Zeit nämlich Bänke abgebaut. Zum Beispiel in Seevetal bei mir in Niedersachsen. Da hat die Gemeinde in einem Waldstück tatsächlich im Frühjahr 13 Bänke abmontiert.
Mein Mann und ich, wir haben uns tatsächlich selber schon gewundert, was der Hintergrund sein könnte. Wir finden es total blöd, weil hier viele den Wald tatsächlich als Spaziergehort benutzen und auch gerade Ältere. Und aufgrund der Hügeligkeit des Waldes ist eine Bank zwischendurch mit Sicherheit immer eine willkommene Abwechslung.
Die fehlen uns natürlich schon sehr. Also mir jetzt zum Beispiel, wenn wir mit den Hunden spazieren gehen, wie jetzt gerade, kann man sich nicht mal nett hinsetzen irgendwo und merkt man.
Ja, und der Hintergrund ist sehr deutsch. Es geht um das Thema Haftung. Christian Weber ist der Vorsitzende des Fränkische Schweiz-Vereins in Bayern und er erklärt, was das Problem ist.
Wenn ich jetzt hier neben dem Baum stehe oder im Wald unterwegs bin und ein Ast runterfällt und mich treffen könnte, dann ist das was, mit dem ich rechnen kann, mit dem ich auch in gewisser Hinsicht rechnen muss. Wenn ich jetzt dagegen allerdings eine Bank hier unter dem Baum stehen habe, dann ist der Grundstückseigentümer verantwortlich, dass er für die Bank eine bestimmte Verkehrssicherungspflicht hat.
Also wenn mich auf einem Waldweg ein Ast trifft, ist das mein Problem. Wenn mich aber der Ast trifft, wenn ich auf einer Bank sitze, dann haftet eben der Bankeigentümer. So steht das im Bundeswaldgesetz. Mit den Besitzverhältnissen ist es nur leider manchmal nicht ganz so einfach. Nochmal das Beispiel Seevetal in Niedersachsen. Da haben die Bänke im Wald der Gemeinde Seevetal gehört, der Wald selber aber den niedersächsischen Landesforsten. Und dazu mal die Bürgermeisterin von Seevetal, Emily Wede.
Dann können wir als Gemeinde nicht, weil wir müssten mit für jeden Baum, den wir wegnehmen, den unser Baumpfleger dann sagt, der muss weg, weil der ist so, dass dort Totholz drin ist, dass der vielleicht hohl ist. Dann müssten wir mit den Landesforsten in Kontakt treten und sagen, so, die und die Bäume müssen weg. Wir müssten also drüber verhandeln.
Ist also alles ziemlich kompliziert und kostet natürlich auch Geld. Deswegen hat die Gemeinde sich überlegt, wir bauen die Bänke lieber ganz ab, dann haben wir auch kein Problem mehr. In der Fränkischen Schweiz ist es aber jetzt so, dass ehrenamtliche Vereine Bänke aufstellen und die können natürlich erst recht nicht haften, wenn was passiert. Und das sagt Thomas Baerbalk, er ist Hauptwegewart.
Kommt natürlich auch die Diskussion auf, kann ich erkennen, ist ein Baum krank oder nicht? Und da muss man natürlich klar sagen, dass wir als Wegewartinnen oder Wegewarte das nur aus der Laiensicht betrachten können. Und hier jetzt dann auch immer wieder gut zugeredet werden muss, macht das Ehrenamt weiter, das hilft allen.
Tja, da haben die Hauptwegewarte oder generell die Wegewarte es wirklich nicht leicht. Und man muss dazu sagen, es wären ja wahrscheinlich auch nicht alle Menschen immer so entspannt wie diese Wanderin hier in der Fränkischen Schweiz.
Ich mache mir da persönlich gar keine Gedanken darüber, ob da jemand anders haften könnte oder nicht. Ich denke mir, ich entscheide das selber, dass ich mich da hinsetze und deswegen würde ich da auch keinem anderen irgendwas Böses wollen. Und ich finde es sehr schade tatsächlich, wenn es weniger Bänke geben würde.
Weil wir aber in einem freien Land leben, kann man sich gegen solche Gesetzeskrücken auch wehren. Es gibt nämlich schon eine Petition, da werden Unterschriften gesammelt, damit dieses Waldgesetz geändert wird. Die wird unter anderem vom Deutschen Waldverband und dem Deutschen Alpenverein unterstützt, damit die Bänke in unseren Wäldern stehen bleiben.
Übermorgen sind es noch genau 7 Wochen bis Heiligabend und ich glaube, Weihnachten ist jetzt schon überall präsent, zumindest ist das mein Eindruck. In den Supermärkten ja sowieso schon ewig mit den ganzen
1000 Adventskalender.
Ja, genau, und Dominosteine und so. Und jetzt habe ich gesehen, die Woche bei mir in der Stadt wird gerade auch schon der Weihnachtsmarkt aufgebaut. Ich dachte erst, ich sehe nicht richtig. Ich dachte, es wäre der normale Markt, aber es ist wirklich schon der Weihnachtsmarkt, der aufgebaut wird.
Ach, heftig. Ja, bei mir um die Ecke zum Glück noch nicht. Bei dir wird es aber auch nur aufgebaut. In Essen hat jetzt schon der erste große Weihnachtsmarkt wirklich geöffnet. Mhm. Da verschwimmen also Halloween, St. Martin, Advent und Weihnachten irgendwie alle miteinander. Und Melissa Marschall verkauft da in Essen Mandeln.
Wenn dann hier so die Spuden aufgehen und die Lichter angehen, dann ist ja doch so ein bisschen Licht da, ne? Und nicht ganz so düster.
Ja, sicher. Unsere Kollegen, die haben da gestern auch Sarah getroffen und die hat auch schon zugeschlagen.
Die Glühweinbonbons sind einfach fantastisch. Aber auch die anderen.
Ach, Glühweinbonbons, ich weiß ja nicht. Aber echter Glühwein geht jetzt auch noch nicht, finde ich. Nee. Also dafür muss es für mich richtig kalt sein.
Ja, dann doch lieber die Bonbons. Das ist der bessere Kompromiss. Ich bin auch noch nicht so weit. Ich bin dafür erstmal in Ruhe St. Martin feiern, dann Advent und dann Weihnachten. Eins nach dem anderen. Apropos, einer nach dem anderen. Morgen kommt Magda für Moritz. Mhm. Und sie bleibt dann auch den Rest der Woche mit mir hier für euch da. Deshalb, Moritz, an dich schon mal, hab eine schöne Woche.
Wünsche ich euch natürlich auch und ganz viel Spaß mit Uli und Magda. Bis denn.
Bis morgen, ciao.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.